Heute am Tisch mit Dagmar Scherf. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Dagmar Scherf, Sie sind Schriftstellerin, von der Erzählung bis zum Roman, von der Ballade bis zum Drama, vom Protokoll bis zur Chronik, von der Hexenforschung bis zum Kindermusical, reicht Ihre Palette. Irgendwo müssen wir uns jetzt mal festhaken und einen Anfang finden. Und den machen wir am besten auch biografisch am Anfang. Sie sind geboren 1942 in Danzig und sind 1945 geflohen worden. So sagen Sie das. Warum wählen Sie denn das Passiv?
Weil ein Kind sich ja nicht aktiv bewusst entscheidet zu fliehen. Und das ist genau sein Problem. Und das war auch mein Problem. Ich denke, in dem Alter geflohen zu werden, also ohne zu wissen, warum. Und meinen älteren Geschwistern konnte man schon erklären, dass das Krieg ist und dass der Russe kommt und dass man weg muss. Aber für mich war das ja einfach nur unverständlich und gekoppelt dann halt auch noch damit, dass ich mein Elternhaus verlor, dass ich da raus musste, in dem ich auch geboren bin, dass ich meinen Vater, was ich damals noch nicht wusste, zum letzten Mal sah, aber jedenfalls kam er nicht mit auf die Flucht. Er setzte uns in den Zug und blieb. Was für ein Kind ja auch unverständlich ist. Warum? Verlässt er mich jetzt oder warum bleibt er da? Der durfte.
Haben Sie das bewusst erlebt?
Nein. Nur ich denke, gerade weil das so auf der Kippe ist, ich war 2,5, auf der Kippe ist, wo meine ersten Erinnerungen sind, Bombennächte, dann da, wo wir hingeflohen sind. Wir sind dann sozusagen vom Regen in die Traufe gekommen. Aber da das auf der Kippe ist, wo ein Mensch beginnt, ja auch vom Es zum Ich über sich selber zu denken, also ein Individuum zu werden, und wenn dann sowas Einschneidendes passiert, ist das ein Trauma. Das merke ich, dass das ganz tief in mir drin sitzt, dieses Hausverlust, Vaterverlust. Und dann eben auch doch Leben mit einer Mutter, die, was sie nachher auch zugegeben hat, seitdem auf alle Fälle die ersten Jahre emotional sehr, sehr tot war.
Sie sind dann im fränkischen Altmühltal, glaube ich, aufgewachsen in einem Matriarchat. Wie können wir uns das denn vorstellen?
Ja, also zumindest von der Besetzung der Familie war es wirklich ein Matriarchat. Vom Bewusstsein her fürchte ich nicht so, aber es war so, dass meine Großmutter war mit uns geflohen, also mit meiner Mutter und meinen älteren Geschwistern. Und die Schwester meiner Mutter ist leider zu spät aus der Danziger Gegend raus, wurde dann interniert nach Dänemark, aber kam 1947 auch mit ihren 3 Kindern zurück in dieses mittelfränkische Dorf. Und beide Frauen hatten ihren Mann ja eigentlich auf die schlimmste Art und Weise verloren, nämlich die beiden Männer galten als vermisst und haben sich dann zusammengetan. Also die beiden hießen dann auch die beiden Muttis mit den 6 Kindern und der Großmutter. Und insofern war es natürlich wirklich ein Matriarchat.
Ihr Vater, Frau Scherf, war Leiter einer Mädchenschule in Danzig. Er galt, wie gesagt, seit 1945 als vermisst. Haben Sie ihn auch tatsächlich vermisst? Denn Sie kannten ihn ja kaum. Mit 3 Jahren kannten Sie ihn kaum.
Erstaunlicherweise sehr, sehr massiv. Wohl, soweit ich das dann aus den Schilderungen meiner Mutter kenne, war ich eine Vatertochter, sehr auf ihn auch fixiert. Und habe dann tatsächlich später zusammen mit meiner Schwester mich auf seine Spuren begeben, ab 1995, also wirklich erst in den letzten Jahren, um diesem Vermissten ja dann doch noch irgendwie ein Grab zu geben, und habe sehr intensiv recherchiert und ziemlich genau doch rausgekriegt, wo er umgekommen ist.
Das müssen wir uns mal erzählen. 50 Jahre später macht sich die Tochter oder 2 Töchter machen sich auf den Weg, um den vermissten Vater zu betrauern, letztendlich Abschied zu nehmen.
Genau, denn ein vermisster Vater eben wird zwar vermisst, kann aber nie losgelassen werden in dem Sinne, dass man auch trauern kann und sagen kann, sie eben sich verabschieden kann. Er ist immer irgendwo diffus präsent, und so wurde er uns auch durch die Mutter immer wieder dargestellt. Ach, wenn Vati das doch jetzt erlebt hatte, als meine Schwester und ich Examen gemacht hatten oder ich meine Doktorarbeit und so. Aber er war eben, man wusste nicht wo und wie, und ich wollte das dann irgendwann wirklich wissen. Und ich habe gespürt, so wie wir es gemacht haben, ihm dann ein symbolisches Grab gegeben in einem Straßengraben, wo er tatsächlich wohl irgendwo auf der Strecke erschossen wurde bei einem Gefangenentransport. Da also dann flieh er noch aus dem Haus, in dem ich geboren wurde. Da kamen wir dann auch rein, glücklicherweise. Die Polen, die dort jetzt wohnen, haben uns reingelassen. Wir haben Flieder aus dem Garten mitgenommen und haben ihm wirklich ein Grab gegeben. Und das war es. Also ein ungeheuer, eindrucksvoller und sehr, sehr wichtiger Tag in unser beider Leben.
Frau Scherf, Ihre Eltern waren Lehrer, beide. Ihre Mutter war auch Lehrerin. Da lag es ja auf der Hand, dass Sie auch Lehrerin werden. Das war auch zunächst so. Sie haben nach dem Abitur ein Pädagogikstudium absolviert und ziemlich schnell geheiratet. War das damals so?
Ja, okay, ich war zwar die Jüngste und die Erste in der Familie, die geheiratet hat, aber meine Schwester sagt immer, das ist etwas, was ich nicht so recht nachvollziehen kann. Ich wollte wohl raus aus der Familie und deswegen schnell heiraten.
Das war früher so, ne? Wenn man raus wollte, dann hat man sich in die nächste Abhängigkeit begeben.
Ja, eben, und das war es dann eben auch leider, ja. Und dieser Beruf war auch der falsche. Also ich habe den falschen Beruf gewählt und den falschen Mann geheiratet damals.
Wie alt waren Sie, als Sie geheiratet haben?
Da war ich 24.
Naja, so jung.
Auch wieder nicht. Aber sagen wir mal, in dem Bewusstsein oder in der Art, wie ich erzogen wurde, doch sehr, sehr wenig selbstbewusst und sehr, sehr wenig selbstständig und eben wissend, was ich will. Sonst hätte ich auch nicht dieses Studium gewählt, weil ich am Ende gemerkt habe, bei den Praktika schon, ich kann das. Ich habe mit 1 die Abschlüsse auch bei der Praxis gemacht, aber ich war tot nach so einer Stunde. Das heißt, ich habe sehr schnell gemerkt, das ist nicht mein Beruf. Aber ich habe die Prüfung gemacht und dann eben noch diesen Lehrer geheiratet, ja.
Und dann haben Sie aber die Notbremse gezogen.
So ist es.
Und wie war denn das?
Das war 1968 dann auch noch ausgerechnet. Und da kam nun dann ganz vieles zusammen.
Weil alle aufmüpfig waren, haben Sie gedacht, ich bin jetzt auch mal
aufmüpfig. Vielleicht war das doch irgendwo auch der Geist der Zeit. Denn ich war vorher eben sowas von, ja, christlich, brav, unterwürfig, eben habe auch für diesen ersten Ehemann ein zweites Studium, das ich dann angefangen hatte, Anglistik, Germanistik, weil ich dachte, das liegt mir viel mehr, dann auch noch nicht, um nicht mehr unbedingt mit Ziel Lehrer zu sein, aufgegeben, und wir hatten noch keine Kinder, aber trotzdem aufgegeben, dieses Studium nur um Hausfrau zu sein. Es ist mir heute völlig unverständlich.
Hausfrau wofür? Ich meine, für den Mann?
Ihn rund um die Uhr zu versorgen. Und das ist ein Mensch, oder ein Abschnitt in meinem Leben und damit natürlich auch ein Ich, was mir heute sehr, sehr fremd ist, was aber wohl wirklich durch die Zeit, durch die Umstände, durch die Erziehung gekoppelt mit, denke ich, auch eben diesem Flüchtlingsdasein, auch da nicht das Selbstbewusstsein, hier bin ich wer und hier gehöre ich hin, in allen Punkten dieses Unsichere.
Sie haben mal gesagt, bis 1968 bin ich gelebt worden.
So ist es. Also so kann man es zusammenfassen.
Da benutzen Sie wieder das Passiv.
Ja, richtig. Ja. War ich wirklich Opfer? Opfer einer Fremdbestimmung im Grunde, ja.
Und wie gesagt, Sie haben die Notbremse gezogen. Was ist denn passiert, dass Sie dann, plötzlich kann das ja nicht gewesen sein, es muss ja ein längerer Prozess gewesen sein, dass Sie dann einen anderen Weg beschritten haben? Gab es so ein Schlüsselerlebnis?
Ja, schon. Also sagen wir mal, aber es war eher in dieser Ehe so eine Art Addition von Situationen, wo ich mich dann einfach überfordert oder zu stark unterdrückt gefühlt habe. Das hat sich addiert im Laufe der, was waren es denn, 3 Jahre? 2,5, 3 Jahre. Dass ich irgendwann gesagt habe, so, und der Punkt war, irgendwann warf er mir vor, dass ich egoistisch sei. Im Urlaub. Irgendwo wollte ich nicht nochmal. Er hatte irgendwas im Foto verloren. Ich sollte mitgehen. Und ich habe gesagt, nein, du bist egoistisch. Und das mir, die ich alles sozusagen geopfert hatte, da bin ich am nächsten Tag abgehauen. Also das, sagen wir mal, war das Schlüsselerlebnis daraus.
Das war der Auslöser.
Und dann war natürlich die große Frage, was tun? Und da bin ich meiner Mutter bis heute dankbar. Die hätte sagen können, du hast ein abgeschlossenes Volksschullehrerstudium. Sieh zu, wie du damit jetzt dein Geld verdienst.
Hätten sie auch machen können.
Ja. Aber oh Gott, unter welchen Opfern, nicht? Weil dieser Beruf nur wirklich absolut nicht meiner war. Und sie hat mir das zweite Studium finanziert. Und das war dann, und da kam ich 68 dann eben voll in die Bewegung rein. Zwar nicht in den Zentren Frankfurt, Berlin, sondern in Mainz. Aber immerhin, wir haben es auch da geschafft. Da habe ich dann Publizistik dazu genommen, zu Germanistik, Anglistik. Da hatten wir Nölle Neumann als Dozentin. Und die hat uns also ziemlich vernachlässigt, dieses publizistische Institut, weil sie in Allensbach ja auch ständig zugange war. Und da haben wir das Institut besetzt. Also das war schon ein einschneidendes Erlebnis.
Was? Ihre ersten Schriften, Ihre ersten Werke sehen Sie selber heute als Befreiungsakt. Der liebe Gott sieht alles, heißt eines Ihrer Frühwerke von 1984. Oder Trau dich und träum von 85 ein anderes. Und Sie haben ganz, ganz früh, wie ich finde 1978, Ihren ersten Lyrikband herausgegeben. Unsagbar mit Zeitworten. War das alles therapeutisches Schreiben?
Ja und nein. Also ich denke mal, dass ich diese christliche Erziehung, die ich genossen und eher auch wieder erlitten habe, es war eine pietistische Erziehung, die also ganz massiv darauf ausgerichtet ist, ja, dass man sich ständig selber prüft, an, in der Pubertät dann also Tagebuch schreibt und guckt. Und vor allen Dingen hatte die bei mir noch den speziellen schlimmen Akzent, alle die erste Liebe, alle Sinnlichkeit schlecht zu machen, zur Sünde zu erklären. Und das hat mir wirklich meine Pubertät zerstört, ja, und auch diese ersten Liebeserfahrungen. Und deswegen habe ich sicherlich in, zum Beispiel in der Liebe Gott sieht alles, das ist eine Herausgabe mit, wobei mir sehr viele andere Menschen erzählt haben, wie grausam ihre christliche Sozialisation war, noch schlimmer als meine, in Heimen dann, also wirklich ganz schlimm. Und da habe ich Texte, Geschichten gesammelt von anderen und habe damals unter dem Pseudonym, heute stehe ich dazu, aus meinem Pubertätstagebuch zitiert, eben ich liebe den und den und ich darf doch nicht und das ist doch alles Sünde und diese Quälerei. Ja. Insofern Therapie, klar. Mhm. Die Frage ist nur immer dann, was muss dazu kommen, damit es dann Kunst wird, ne? Also genau. Es reicht ja nicht. Ich bin eigentlich, gut, dieses ist eins meiner wenigen Sachbücher, der liebe Gott sieht alles. Ich bin eben eigentlich keine Sachbuchschreiberin, sondern es kommt immer doch noch eine ganze Menge an Fantasie dazu.
Bevor wir jetzt weitersprechen und von der Befreiung zur Bedeutung von Häusern kommen, hören wir eine Musik. Gewünscht haben Sie sich unter anderem das Lied »Genug ist nicht genug« von Konstantin Wecker. Warum?
Ja, das passt natürlich jetzt wunderbar in die Geschichte mit den Befreiungen und deswegen habe ich mir es auch gewählt, weil das schon ja der zentrale Einschnitt in meinem Leben war. Ich habe auch vorher also eigentlich nur Barockmusik gehört, die ich auch sehr liebe, aber dann kam plötzlich, ich weiß, das erste war Leonard Cohen und diese Musik, die ich überhaupt nicht kannte, ja, auch. Und dann, jetzt, Konstantin Wecker ist etwas später, aber er spiegelt, dieses Lied spiegelt eigentlich meine damalige ungeheure Befreiung auch hin zur Sinnenlust und zum Genießen dürfen.
Dass der Himmel heute so hoch steht, kann doch wirklich kein Versehen sein. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass die Lichter sich von uns befreien. Ich sitze regungslos am Fenster, ein paar Marktfrauen fangen sich ein Lächeln ein. Irgendwo da draußen pulst es und ich habe es satt, ein Abziehbild zu sein. Nichts wie runter auf die Straße und dann renn ich jungen Hunden hinterher. An den Häusern klebt der Sommer und die U-Bahn-Schächte atmen schwer. Dieser Stadt spielt schon der Bauch und ich bin zum großen Knall bereit. Auf den Dächern hockt ein satter Gott und predigt von Genügsamkeit. Viel zu lange rumgesessen, überm Boden dampft bereits das Licht. Jetzt muss endlich was passieren, weil sonst irgendwas in mir zerbricht. Dieser Kitzel auf der Zunge, selbst das Abflusswasser schmeckt nach Wein. Nochmal kurz den Mund geleckt und dann tauche ich ins Gewühl hinein. Komm, wir brechen morgen aus und dann stellen wir uns gegen den Wind. Nur die Götter gehen zugrunde, wenn wir endlich gottlos sind. Auf den ersten Rängen preist man dienstbeflissen und wie immer die Moral. Doch mein Ego ist mir heilig und wo wir gehen, ist mir sehr egal.
Sie hören HR2 Doppelkopf, heute am Tisch mit Dagmar Scherf, Schriftstellerin und Hausliebhaberin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Frau Scherf, Sie haben eine Vorliebe für Häuser. Sie kommen ganz oft vor in Ihren Büchern. Warum eigentlich?
Da bin ich ziemlich sicher, dass das nun durchaus noch eine autobiografische Geschichte ist oder einen autobiografischen Hintergrund hat, weil eben dieses erste Elternhaus verloren ging auf so dramatische Weise, auf so gewaltsame Weise, habe ich mir in meinen Büchern immer wieder neu Häuser geschaffen. Also ich bin nicht ans Schreiben rangegangen, insofern eben mehr als Therapie. Jetzt schaffst du dir mal das verlorene Haus wieder. Ich habe nur hinterher, wenn so eine Geschichte fertig war, gemerkt, Mensch, da hast du wieder das Thema. Es fing also mit dem ersten Kinderbuch an, Mara und der Geist im Gockel, wo es um ein Haus geht, was abgerissen werden soll, weil es alt ist und im Weg steht. Und nur Mara, die Großnichte dieser Besitzerin, weiß, dass da ein Geist drin lebt und den kann man ja nicht einfach abreißen und auf den Müll schmeißen. Und
na, wo soll denn der Geist denn
hin? Eben.
Genau.
Das Haus hat zwar dann das Glück, dass es in ein Freilichtmuseum kommt, da habe ich also hier im Hessenpark recherchiert, aber wohin mit dem Geist? Vor allen Dingen in der Zeit, während
kann,
das
der
Haus...
Kann er nicht auch in den Hessenpark ziehen?
Aber während das Haus aufgebaut wird doch nicht. Da liegt das doch so in Balken einzeln rum, ja, und manchmal jahrelang. Und da schafft es die Mara eben, diesen Gockel, das ist also ein Wetterhahn, den kriegt sie, von Lux zu sich sozusagen, den kriegt sie in ihr Zimmer. Und sie schafft es, diesen Geist in diesen Wetterhahn reinzulocken. Und der ist nun dann einen Winter lang, bis das Haus wieder aufgebaut ist, in ihrem Zimmer und erzählt halt dann die Geschichte des Hauses, wie das früher war und so. Und dann wird es im Hessenpark, also oder im Freilichtmuseum wieder, ist das Haus fertig und dann zieht der Geist da natürlich wieder ein.
Beruflich hatten Sie nach Ihrer Promotion 1973 übrigens über die Lyrik Johannes Probowskis einen festen Platz als Lektorin im Frankfurter Hirschgraben Verlag. Den haben Sie aber 1981, glaube ich, aufgegeben. Diese Sicherheit, diese schöne Sicherheit gaben Sie auf und wurden freie Schriftstellerin. Hatten Sie da keine Bedenken oder haben Sie gesagt, ach, mein Mann, der verdient ganz gut, der wird mich schon versorgen?
Das war im Grunde nach 1968 der nächste Befreiungsschritt. Also mein Leben besteht aus vielen solchen Schritten. Denn dieses Lektorat in dem Hirschgraben Verlag war zwar sehr viel besser, als von der Schulklasse zu stehen, aber ich habe es doch dann nicht so weit geschafft, belletristische Bücher zu verlegen, sondern wieder Schulbücher. Gut, der Posten, dieser Posten wurde mir damals angeboten und den habe ich dann auch genommen. Aber es war doch nicht so ganz meins. Und ich habe in der Zeit dann schon seit etwa... Der erste Lyrikband ist 78 erschienen, also schon die letzten Jahre, bevor ich da aufhörte, schon abends dann für mich geschrieben und habe gemerkt, nee, das ist es. Ich will nicht die Kreativität anderer verwalten, das muss man ja als Lektor im Grunde, sondern ich will selber. Das war der nächste Schritt. Und da war natürlich schon die Frage, klar, ich weiß, ich habe jetzt im Nachhinein, ich habe meinem Mann da viel zugemutet, er ist zwar und war damals auch schon festangestellter Redakteur, aber wir hatten natürlich dann weniger Geld. Als Lektorin habe ich besser verdient, das ist klar.
Und Ihr Mann hat auch gesagt, mach mal.
Ja, ich nehme mal eher an, ich war so absolut wild entschlossen, dass er da nicht gegen ankonnte. Und ich hatte allerdings auch das Glück, dass dieser Verlag mir so eine sanfte Übergangslösung angeboten hat, dass ich noch ein paar Jahre für den frei lektoriert habe. Dass ich also sozusagen ein stückfestes Einkommen hatte, um dann allmählich in die Vogelfreiheit reinzuwachsen.
Sie schreiben immer wieder Kinderbücher, aber erstaunlicherweise nur für Mädchen. Mögen Sie keine Jungs?
Also ich finde, dass es viel zu viele Kinderbücher gibt, in denen Jungs die Haupthelden sind, immer noch.
So?
Doch, ist so. Also es hat sich zwar in letzter Zeit oder in den letzten Jahren dann geändert, aber da bin ich also schon eine, die dann vielleicht auch, weil ich als Kind, als klar, als Mädchen ja so in vielerlei Hinsicht unfrei war und unterdrückt war, da habe ich mir auch sozusagen meine sehr starken und sehr selbstbewussten, aber auch sehr sensiblen Heldinnen geschaffen, wie ich selber gerne hätte sein wollen. Also sehr fantasievoll war ich sicher auch schon immer als Kind. Also ich habe mir ja diese Geistergeschichten, weshalb bei mir auch immer wieder um Geister geht. Ich habe mir also auch selber abends im Bett, meine Mutter wunderte sich immer, warum, was erzählt die sich da? Da hatte ich die Vorstellung, da sind Geister in meinem Zimmer, die sind nicht gut, nicht böse, aber ich muss denen was erzählen. Ich muss denen Geschichten erzählen. Das war mit 3, 4 Jahren der Anfang meiner Schriftstellerlaufbahn sozusagen.
Wo bekommen Sie eigentlich Ihre Stoffe her?
Das ist eine Frage, die ich die, ja, vor der ich Angst habe, die also immer wieder
aber
kommt.
Sie aber kommt,
da
sie kommt,
eben, da sie kommt. Und zwar auch bei meinen vielen Schullesungen, die ich mache. Natürlich sind das, ist eine der Standardfragen, die immer kommt.
Die liegen in der Hängematte.
Deswegen habe ich mich da auch schon ein bisschen drauf vorbereitet. Aha. Ich frage dann, also die Kinder fragen dann ja meistens eben, wo haben sie ihre Ideen her? Und ich sage, also ich kann euch auf alle Fälle sagen, wann und wo ich sie nicht kriege. Mhm. Wenn ich mich an den Schreibtisch setze und sage, und jetzt muss dir eine neue Geschichte einfallen. Also das ist klar, es geht nicht mit Zwang und es geht nicht mit Willen. Wenn die Idee da ist, dann ist das auch eine sehr disziplinierte Geschichte, dann kann ich auch muss ich auch sechs bis acht Stunden da sitzen und die weiterspinnen. Aber das Entscheidende ist die Idee. Und da habe ich natürlich schon mit dem Lauf der Jahre bestimmte Tricks rausgefunden, wie ich am leichtesten dazu komme. Nämlich, ich schreibe mir immer mal, das kommt ja, also Ideen auf irgendeinen tollen Satz, irgendeine tolle Beobachtung. Ich habe sehr viele Titel von Geschichten schon, wo ich noch keine, ich bin eine Titelfetischistin, wo ich noch keine Geschichte zu habe. Es gibt so eine Zettel, so einen Zettelkasten, mehrere Zettelkästen, also Hängeregister, Ideen, Roman, Ideen, Kinderbuch. Und wenn dann, ich denke, ach, jetzt könntest du mal wieder ein neues Kinderbuch schreiben, dann hole ich diese Ideenkiste raus und lege mir die Zettel alle hin.
Ja, da sitzt die Frau Scherf beim Frühstück und denkt, du könntest mal wieder ein neues Kinderbuch schreiben. Heute Nachmittag fängst du an. Was gibt denn der Zettelkasten so her?
Genau. Mhm. Ja. Aber mit dem, ich überlege gerade, es ist schon tatsächlich so, das ist ein Vor- und Nachteil, dass ich keinen Verlag habe, der so hinter mir her ist und sagt, sie sollten jetzt aber unbedingt das nächste, sondern es ist wirklich meine Entscheidung.
Im Oktober?
Ja, eben.
Abliefern.
Ne? Ja, also das hatte ich zwar auch, aber ich bin jetzt relativ frei und ich will auch eigentlich, es sind jetzt 26 Bücher, will keine Bücher mehr schreiben. Ich bin jetzt auf ganz neuen in ganz neue Richtung.
Das
unterwegs.
Verraten wir jetzt noch nicht. Nee, jetzt bleiben wir erstmal bei den 26 Büchern. Mhm. Sie haben ja auch sehr viel Kontakt zu Schulen. Sie gehen in die Klassen und lesen dort. Macht Ihnen das Spaß? Lernen Sie auch was daraus?
Ja und nein. Ich habe es jetzt übrigens aufgegeben. Also ich habe es ungefähr 15, 20 Jahre, also seit dem ersten Kinderbuch, seit der Mara, die ist 88 erschienen, Also habe ich es gemacht. Sehr intensiv, sehr viel und habe gemerkt, es macht Spaß, weil ich es tatsächlich schaffe, die Lehrer sind immer wieder futsch und weg, also dass die wirklich total gefesselt sind und dass die wirklich, dann wenn ich dann so ein Kapitel, den letzten Satz eines Kapitels lese, ist Totenstille. Mhm. Und das tut natürlich gut, ist einfach schön, ja, diese Spannung erzeugen zu können. Nur auch da gilt, was ich nach meinen Unterrichtsstunden sonst gesagt habe, ich bin tot. Und deswegen muss das dann nicht sein.
Ihr anderes ganz großes Thema ist das Thema Hexen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, hören wir aber eine Musik, und zwar von der Gruppe Schneewittchen. Das Lied, das Sie ausgewählt haben, heißt Tu was. Frau Scherf, ist das Ihr Lebensmotto?
Könnte man so sagen. Also zumindest, ja, setz dich nicht zur Ruhe und vor allen Dingen bleib nicht auf dem jetzt erarbeiteten, eben siehe 26 Bücher oder so und denk, ach, machen wir das 27. Kennen wir ja schon, Routine. Sondern da kommt ein Satz, tu was, was du noch nie getan.
Tu was Neues.
Fang da an, wo du angefangen hast, aufzuhören. Also immer wieder Neues versuchen.
Eins seid ihr euren Träumen. Doch schuldig geblieben.
See
fang da an, wo du angefangen hast, aufzuhören. Ja! Geh dahin, wo dein Fuß die Erde nur in Träumen hat berührt. Lass uns, denn die Welt hat Risse. Manche Steine ins Rollen bringen, versteinerte.
Wow, Sie hören HR2 Doppelkopf heute am Tisch mit Dagmar Schärf, Schriftstellerin, Hexenforscherin und Teufelsweib. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Frau Schärf, das Buch Der Teufel und das Weib nennen Sie im Untertitel Aspekte einer Kulturgeschichte des Bösen. Damit fing es ja schon an, die Beschäftigung mit dem Bösen. Das hat ja noch nichts mit Hexerei zu tun. Aber warum hatte es Ihnen der Teufel denn überhaupt angetan?
Ja, es ging zunächst mal schon andersrum, dass ich einen Roman über die Hexenverfolgung schreiben wollte und dann aber merkte, dieser Teufel spielt in dieser ganzen Geschichte, in den Vorwürfen, die man den Hexen macht, nur eine so zentrale Rolle. Das heißt, ich habe dann diesen Roman nochmal beiseite gelegt und habe gesagt, ich will erst mehr über diesen Typ wissen, dem da so viel untergeschoben wird und vor allen Dingen über seine Beziehung zum Weib, weil das ist ja offensichtlich was total Verteufeltes oder Teuflisches oder wie auch immer man das dann sehen will. Und das, daraus wurde dann tatsächlich, ich sage mal, es wurde meine zweite Doktorarbeit, nur hat die mir keiner anerkannt, weil ein Dr. Lutz jetzt halt noch nicht.
Doch nicht, ja.
Aber jedenfalls, ich habe doch 2 Jahre geforscht, hatte dann Gott sei Dank einen Vertrag mit dem Fischer Taschenbuchverlag, die das haben wollten. Und hab gemerkt, es ist ungeheuer spannend und habe dabei natürlich auch noch ein Stück meiner christlichen Sozialisation aufgearbeitet und bin da schon zu sehr provozierenden Thesen gelangt, nämlich also die These dieses Buches heißt, der Teufel ist der Mann ohne Angst vor dem Weib, der Zugewandte, also eigentlich der richtig liebensfähige. Der nicht die Frau niedermachen muss. Also das ist jetzt natürlich ideengeschichtlich.
Das soll der Teufel sein.
Ja, das ist natürlich jetzt ideengeschichtlich gemeint. Also er hat für mich nie existiert, aber die Idee war sehr wirksam. Und wirksam ist, was wirkt. Und ich bin dem nachgegangen. Was hat der für eine Idee? Wann ist die Idee? Es gibt ja keine Teufelsgeburt mit Bethlehem teuflisch, aber wann ist die Idee entstanden?
Ihre Theorie ist die, seitdem es die Sinnenfreude gibt, gibt es den Teufel.
Im Grunde ja, und seit die Sinnenfreude verteufelt wurde durch das Christentum, ist auch der Teufel verteufelt worden. Also die Uridee ist der Geliebte der Göttin, also diese ganzen Göttinnenvorstellungen der Antike. Die Göttin hat immer einen Heros, einen Geliebten, also in den frühen. Später ist dann natürlich auch schon wieder der Vater Zeus, haben dann schon wieder die Männer, die auch in den Göttersagen die Macht. Aber die alten Göttinnen sind die eigentlichen Starken, die Fruchtbaren und haben eben einen Heros. Und da stammt die Idee des Teufels her. Das konnte ich schon also sehr genau nachweisen.
Und als sie den Teufel dann im Sack hatten, wenn ich das mal so sagen darf, dann kamen die Hexen.
Ja.
Sie haben mal gesagt, die Beschäftigung mit dem Thema Hexen sei zum Gedenken und gegen das Vergessen. Was meinen Sie denn damit?
Ja, ich bin eben nicht, wie man mir dann doch oft unterstellt hat und mich dann auch falsch eingeordnet hat, vom Esoterischen, von den neuen Hexen heute und all dem aus an das Thema ran, sondern zunächst einmal fing das ganz, ganz sachlich an, nämlich mit einem journalistischen Auftrag zu recherchieren, die Hexenverfolgung im Amt Homburg, also wo ich nun in Solberg, Friedrichsdorf gehörte dazu, also Solberg gehörte dazu, seit inzwischen nun 28 Jahren lebe, also sozusagen wirklich vor Ort zu forschen, was war da los mit Menschen, die im, bitteschön, nicht Mittelalter, da bin ich also allergisch, das ist eines der schlimmsten Vorurteile.
Sagen Sie es uns.
Sondern eben wirklich die schlimmste Zeit der Hexenverfolgung begann 1560 bis 1660, in diesen 100 Jahren, und da ist das Mittelalter längst rum, das ist Barock- und Renaissancezeit, Während man verwechselt das dann gerne mit der Inquisition. Die war wirklich Mittelalter und das war auch nur katholische Kirche. Das ist das nächste Vorurteil, dass Hexen nur von den Katholiken verfolgt wurden. Stimmt auch nicht. In evangelischen Gebieten genauso wie in katholischen. Und wenn wir schon bei den Vorurteilen sind, auch noch eins, es hat eben nicht nur Frauen getroffen, sondern 25% der Opfer waren auch Männer.
Hexer.
Ja. Mhm. Gut, aber eben natürlich, und das ist genau dieses, es hat ja immer irgendwo sowas Lustvolles, ne?
Windeln Hexer kenne ich nur von Edgar Wallace.
Ja, ne, genau. Nee, ich meine nur überhaupt, dass man dann meint, das wären die wirklich gewesen. Sie sind eben wirklich, es waren unschuldige Opfer eines Wahns, ne? Und da bin ich schon sehr, sehr streng auch sozusagen dahinterher, dass das nicht vermischt wird, die Märchenhexe und die esoterische Hexe. Und ich habe mich am Beginn meiner Forschungen selber auch durchaus, und natürlich meine Freundinnen haben mich dann auch, eine Hexe, wie geht's dir und so, so nennen lassen. Ich will es nicht mehr, weil der Begriff ist offenbar für mich, nachdem ich weiß, wie viel Blut, Schweiß und Tränen an diesem Wort hing, Frauen, die damals hingerichtet wurden und auch die Männer, hätten sich um Gottes Willen nicht so genannt, denn das war ein tödliche Bezeichnung und ich kann es auch nicht mehr.
Ja, ich habe es noch nicht gemacht.
Nee. Nein,
ich werde okay. Das auch nicht tun. Nein, aber Hexen haben sie ganz, ganz oft verarbeitet in den Erzählungen, der Ritt auf dem Zaun, Hexenherz und Hängebauch oder Homburger Hexenjagd, aber auch in dem Kinderbuch Das Geheimnis der schwarzen Puppe.
Auf andere Ebene. Da geht es dann wirklich um Faschismus und Ausgrenzung und um Sündenböcke machen. Und das ist sowieso eigentlich neben dem Gedenken an diese Menschen, das hatte ich jetzt vorhin noch nicht ganz zu Ende ausgeführt, warum mir das so wichtig ist. Die sind ja wirklich derartig gedemütigt worden und wurden dann ja verbrannt und ihre Asche in alle Winde zerstreut. Das heißt, sie sind eben aller Würde beraubt worden. Und das ist ein Anliegen bei mir gewesen, warum ich dieses Thema aufgegriffen habe, diesen Menschen einen Namen und eine Würde und ein Denkmal sozusagen auch zurückzugeben. Vielleicht ein bisschen sogar ähnlich wie bei meinem Vater. Ja, der war ja auch irgendwo in alle Winde zerstreut und keiner wusste, wo sein Grab ist.
Gab's eine bestimmte Gruppe von Menschen, die davon betroffen waren?
Eigentlich nicht. Das ist auch so eine Geschichte. Die einzigen, die ausgenommen waren, in diese Mühle zu geraten, waren die ganz Hochgestellten, also die Landgräfinnen und Landgrafen, obwohl es in Würzburg auch Fälle gab, wo die Ratsherren dran waren, weil es ja über Denunziation lief, unter der Folter mussten die ja, die einmal in den Verdacht gerieten mussten, unter der Folter Namen nennen. Und das war dann wie eine Lawine. Die mussten 5 bis 6 Namen nennen. Die 5 bis 6 waren wieder dran, die mussten unter der Folter wieder Namen nennen. Und ich meine, ich bin mir sicher, und jeder, denke ich, weiß, dass er unter unsäglichen Qualen alles Mögliche tun würde. Also es gibt einen Henkersspruch, der ist wohl wörtlich überliefert. Er sei so gut als Folterer, dass selbst der Papst bekennen würde, ein Hexenmeister zu sein, wenn er unter seine Daumenschrauben kommt.
Also hat man willkürlich Menschen rausgegriffen?
Ist der Anfang in Solberg zum Beispiel, also ich habe es ja konkret vor Ort erforscht, weil es da auch deutlicher wird dann, das war eine Verdächtigung. Ein Kind hat angeblich beobachtet, die Kinder haben in Solberg eine entscheidende Rolle gespielt, hat beobachtet, dass eine andere mit einem Stock auf die Bank gestippt hat und da seien die Mäuse rausgelaufen. Also vermutlich ist da wirklich, hat so ein bisschen gerüttelt und da sind die Mäuse da rumgelaufen und dann war da eine Feindschaft zwischen den beiden Familien und dann wurde gesagt, die kann zaubern. Und dann kam hier dazu, die Kinder haben Fantasiegeschichten erzählt, die haben dann erzählt, Teufelstaufen, finden
aber
die
was,
toll.
Wenn
ne?
Mäuse da rauslaufen, ist doch ganz, ganz normal.
Ja, aber das ist natürlich doch in jener Zeit, war einfach eine Hysterie einfach schon da. Ja, dass man eben wirklich auch geglaubt hat, dass es Zauberer gibt und dass die natürlich, und da sind wir bei dieser Sündenbock-Funktion, die natürlich eine entscheidende Entlastung hatten, wenn es Unwetter gab, wenn Vieh plötzlich starb oder bei der Landgräfin von Hessen-Homburg, die auch dann eben eine entschiedene Rolle bei der Verfolgung spielte, da war es so, dass ein Enkelkind nach dem anderen in Bingenheim war, da hat ihr Sohn hingeheiratet, starb im Kindbett. Eine Erbkrankheit, vermutlich unter den Inzuchtadligen, vielleicht noch häufiger als sonst wo. Nur das wollte man oder konnte man nicht wissen. Mhm. Und dann hat man es den sogenannten Hexen in die Schuhe geschoben. Und so lief das dann auch hier. Mhm. Also das kleine Amt Homburg, Hessen-Homburg, hat alleine 75 Opfer. Das ist sehr, sehr viel. Und hauptsächlich zwischen 1652, 54, also in 2 Jahren.
Wie viel gab es europaweit? Wissen Sie das?
Ja, da gibt es also nur riesige Zahlen, die also wirklich wohl zu hoch sind. Also, dass man sagt, Schätzungen gehen in die Millionen. Inzwischen gibt es ernsthafte Forscher, die das ziemlich genau eruiert haben. 60 bis 70.000, aber das sind auch noch 60 bis 70.000 zu viel. Hm.
Frau Schärf, Sie wollen ein Denkmal setzen gegen das Vergessen und das Geheimnis der schwarzen Puppe, das Kinderbuch, was sich auch mit Hexen beschäftigt, möchte oder appelliert gegen Ausgrenzung oder setzt ein Zeichen gegen Ausgrenzung. Das hat ja beides miteinander zu tun.
Genau, kleine Korrektur. Also da geht's um die Sinti und Roma, die im Faschismus, also kann man natürlich sagen, zu Hexen gemacht wurden. Ne?
Genau.
Und dann natürlich auch wirklich umgebracht wurden. Und die Parallele zur Gegenwart mit den Neonazis.
Mhm.
Und da habe ich übrigens jetzt das große Glück, dass das nächstes Jahr dann auch als Musical kommen wird, also die schwarze Puppe. Dass das also wirklich auch ein Kinderbuch ist, was dann weiter verarbeitet wird. Und ich ziehe eben, und das ist der zweite Grund, warum ich mich mit dem Hexenthema so intensiv befasse, weil ich neben dem Gedenken wirklich die Parallelen zur Gegenwart ziehe. Also es gibt einen langen Aufsatz von mir, den habe ich auch schon im Referat, der heißt Hexenwahn, Judenhass, Fremdenfeindlichkeit. Wie entsteht kollektive Gewalt und wie funktioniert der Sündenbockmechanismus? Ne? Das interessiert mich daran, weil es eben immer wieder kommen kann. Und nicht so ist, fernes Mittelalter hat
weil
nichts mit uns zu tun.
Ist doch gar kein Mittelalter gewesen, haben wir doch gerade gelernt.
Ja, aber das sitzt so tief. Ich habe also in meinem Computer eine Gegendarstellung drin, die ich alle paar Wochen an Funk, Fernsehen, Zeitungen schicke, an die Emma, an die Zeitschrift Emma kürzlich, die sofort, das ist wie ein Pavlovscher Effekt, Hexenverfolgung, Mittelalter.
Okay, wir lernen ja jetzt hier, nicht Mittelalter.
Ist falsch. Ich finde es wichtig, weil es Mittelalter heißt, hat nichts mit uns zu tun. Die letzte Hinrichtung war 1792, das ist mal gerade 200 Jahre her,
wow.
Ja? Ne? In Polen. Und man kann natürlich sagen, also in Afrika gibt es sowas immer noch. Ja.
Hm. Bevor wir gleich auf Ihre aktuellen Projekte zu sprechen kommen, Sie haben es gerade schon erwähnt, die schwarze Puppe wird als Musical kommen. Und dann sind wir nämlich bei Ihren musikalischen Ambitionen, die Sie auch haben. Hören wir ein Stück von Händel, nämlich das Orgelkonzert, erster Satz in G-Moll, Opus 4. Warum haben Sie sich das gewünscht?
Das ist wirklich die allerälteste Trostmusik für mich. Also die stammt noch aus meiner Jugend, die nun sehr von Barockmusik geprägt war. Bach, Händel, eigentlich nicht viel mehr, also Hausmusik gemacht, aber das hat sich eigentlich alles in der Barockebene abgespielt, Klavierunterricht, Flötenunterricht. Und vieles davon ist jetzt nicht mehr so meins, aber also Händel und Bach, da habe ich noch ganz viel, wenn es mir wirklich mal ganz, ganz schlecht geht, dann höre ich Händel.
Thank you.
Sie hören HR2 Doppelkopf, heute am Tisch mit Dagmar Scherf, Schriftstellerin und Teufelsweib, wie gerade gehört. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Frau Scherf, es gibt kaum etwas, was Sie nicht machen. Auf Hörspiele und Kindermusicals sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen, das holen wir jetzt nach. Sie haben 1985 sogar den Kinderhörspielpreis bekommen für Himbeeren in Budleia. Macht Sie so etwas stolz?
Ja, natürlich. Das ist einfach eine Anerkennung. Unser Job, der Schriftstellerjob, ist ein sehr einsamer. Was ich zwar durchaus auch genieße, lange Zeit genossen habe, jetzt, da kommen wir ja gleich drauf, arbeite ich auch gerne jetzt mal mit anderen zusammen, aber sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte, habe ich doch sehr einsam und allein geschafft. Und dann ist so ein Preis einfach, ja, eine große Anerkennung und noch was anderes, als wenn man nach einer Lesung Beifall kriegt oder so.
Wie sind Sie denn überhaupt auf dieses Genre Musical gekommen?
Da kam tatsächlich ein Komponist, auch aus Friedrichsdorf, Burgholzhausen, auf mich zu, der schon einige, der ist also hauptberuflich Musikpädagoge und Jochen Schimmelschmidt und sagte, ach, da gibt es ein Kinderbuch von Ihnen, das Geisterradio, eins von den neuen Kinderbüchern, die ich da inzwischen geschrieben habe. Da würde ich gerne mit Ihnen mal, ich habe bisher nur andere Stücke von anderen, die andere komponiert haben, aufgeführt. Ich würde gerne mal selber komponieren zu einem Text von Ihnen. Wie wäre es mit dem Geisterradio? Habe ich gesagt, nee, also gerne, aber Geisterradio, man hört es schon am Titel, ist wirklich ein Hörspielstoff. Ja? Und daraus sind auch einige Detektivgeschichten geworden auf Kassette. Aber kein Musicalstoff. Also ich will auch keine Geister auf die Bühne bringen. Das finde ich schwierig, wenn die dann im Flatterhemd darum. Also, aber ich sagte prinzipiell, da hatte ich eine Idee wohl schon mal in der Schublade. Und zwar die Sache mit der blauen Flöte. Ja, genau, das war ja auch das erste Musical. Hieß damals noch die schwarze Flöte. Bin froh, dass wir es zur blauen Flöte gemacht haben. Weil sonst mit der schwarzen Puppe dann schwierig geworden wäre. Yeah. Aber jedenfalls, da haben wir uns geeinigt auf die Geschichte. Und das war dann das erste Kindermusical. Also es war eine Anfrage und es lag mir sehr, habe ich gemerkt, und das merke ich auch zunehmend, das Dramatische ist, nach all diesen vielen Stilformen, die ich ausprobiert habe, kristallisiert sich mehr und mehr raus, das Dramatische ist etwas, was mir besonders leicht fällt. Dann halt auch Liedtexte, das ist natürlich noch ein eigenes Genre, dann für ein Musical, dann auch die Texte für die Songs zu dichten, was eine Herausforderung ist, weil es sich ja doch irgendwie reimen muss. Und Reime haben den Nachteil, dass nicht immer alles so genau sich reimt, wie man jetzt die Aussage haben möchte. Dann gibt es halt nun mal auf Mensch zum Beispiel kein Reimwort. Ja?
Da haben wir den Salat. Ja, was, ne? Machen wir dann?
Ja, ne?
Ja, ja.
Oder höchstens, das hat der Rühmkopf mal so schön gesagt, der Mittelteil vom Lampenschirm, der Pensch würde sich dann auf den Mensch reimen.
Haben der Pensch. Ja. Im vergangenen Jahr, Frau Scherf, haben Sie den Katzenwolf herausgebracht, ein Musical für die ganze Familie. Worum geht es denn da?
Um Vorurteile geht es da. Und zwar auf einer ganz einfachen Ebene. Jochen Schimmelschmidt, als wir nun dran gingen, wir könnten noch mal was Zweites machen, sagte, er hätte gern die blaue Flöte, sehr anspruchsvoll. Also auch eher für die Größeren, macht doch mal was für die Kleineren. Und ja, was denn? Ja, sagt er, Kinder spielen furchtbar gern Tiere. Macht doch mal was mit Katzen oder so. Und dann kam ich drauf, ja, eben, Katzen und Hunde, also Katzen und Wölfe. Ich bin ein auch übrigens neben Häusern ein Wolfsfan, absolut, ja. Die spielen auch in meinen Geschichten immer wieder eine große Rolle. Und deswegen habe ich also eine Geschichte entwickelt, wo Katzen und Wölfe im gleichen Wald leben, sich aber eigentlich nicht kennen und gegenseitig ganz fürchterliche Vorurteile haben. Die sind stinkig und dreckig und mies und schlachten bei Vollmond immer einen vom anderen. Und dann treffen sich aber zwei, die Jüngsten ausgerechnet haben sich verlaufen. Die jüngste Katze und der jüngste Wolf mitten in der Nacht. Und nun müssen die das nur irgendwie miteinander regeln. Und merken halt, dass das alles Quatsch ist, ja, mit den Vorurteilen. Und da gibt's halt dann auch entsprechende Lieder und so.
Dann gibt es noch das Lorelei-Projekt, auch was ganz Neues, was Sie planen.
Eben, man sieht, also das merke ich jetzt an mir selber auch, dass ich jetzt Mut habe, mit anderen zusammen was zu tun. Hier mache ich mit Musikern und Tänzerinnen zusammen. Bei dem Lorelei-Projekt arbeite ich mit einer Pianistin zusammen, ist übrigens die Frau von Jochen Schimmelschmidt, mit dem ich die Musicals mache. Sie ist eine fantastische Pianistin, die sehr einfühlsam Texte mit Musik unterlegen kann. Die kriegt dann meine Texte und ich hatte also jetzt, ich bin von den Hexen weg zu den Nixen, zu einem sehr viel weniger unter die Haut gehenden Thema. Nach über 20 Jahren Hexen habe ich gesagt, das reicht jetzt. Und ich habe mich jetzt zu den Wasserweibern begeben und mit ihr habe ich eben ein Lorelei-Projekt mit Texten zum Thema Wasserweiber und sie hatte eine wunderbare Musik drunter und damit reisen wir so klein von den Kleinkunstbühnen, bereisen wir die Kleinkunstbühnen und das macht auch einen Heidenspaß.
Und dann wird es noch einen Abend geben, Lyrik und Saxophon.
Auch so eine gewagte Geschichte, die ich, also ich kenne eben auch einen fantastischen Saxophonspieler und nun ist jetzt mein dritter Lyrikband erschienen und ich dachte, ja, wie präsentierst du den am besten? Garniers Keller ist so eine meiner Stammkultur, einer meiner Stammkulturkeller Friedrichsdorf. Da gab es so eine Tradition, die ist mal zwischendrin ein bisschen abgesackt, aber jetzt möchte ich sie gern wieder aufnehmen, dass ich da jedes Buch, was neu von mir erschienen ist, als erstes immer in Garniers Keller vorgestellt habe. Und da kommt jetzt also der Lyrikband mit Saxophonmusik. Finde ich unheimlich spannend, weil ich auch von dieser Art von Musik nicht viel verstehe und wie wir da jetzt auch zusammen natürlich proben werden und gucken werden, wie er jetzt Gedichte von mir interpretiert. Ne?
Also Dagmar Schärf lebt ganz getreu ihres Lebensmottos, tu was Neues. Was wünschen Sie sich persönlich denn für die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre?
Ja, also vor allen Dingen, dass die Ideen bleiben.
Sprudeln.
Ja, ich meine, das ist, ich bin jetzt einerseits in Rente, also kann man ja mit 60 machen, aber das Gefühl, mich zur Ruhe zu setzen, also es gab mal so eine Phase, wo es mir eben auch nicht gut ging mit dieser Kündigungsgeschichte im Haus und so, ich dachte, na gut, dann ist das jetzt wohl vorbei, aber ich merke, jetzt kommt's wieder. Es kommt wieder und einfach das ist der wichtigste Wunsch, so fit zu bleiben, im Kopf und im Körper. Dass da auch eben immer wieder neue Ideen kommen und eben wirklich zunehmend das nicht mehr im einsamen Kämmerchen machen zu müssen, sondern diese spannenden Erlebnisse, vor denen ich früher wohl eher Angst hatte, die jetzt einfach immer spannender werden, auch der Austausch, der kreative Austausch mit Menschen.
Alles hat seine Zeit. Und unsere Zeit ist leider jetzt zu Ende. Sie hörten HR2 Doppelkopf, heute am Tisch mit Dagmar Schärf, Schriftstellerin, Teufelsweib, Kinderfan und Ausprobiererin. Als Gastgeberin verabschiedet sich Andrea Seeger. Zum Schluss hören wir noch ein Stück aus dem Familienmusical Katzenwolf. Frau Schärf, sagen Sie ganz kurz was dazu?
Ja, das ist eigentlich die zentrale Aussage dieser Geschichte, wo es eben um die Vorurteile geht. Nämlich nur, was du nicht kennst, wird zum Gespenst, vor dem du voller Angst wegrennst. Also lernt euch kennen, dann müsst ihr nicht mehr so dummes Zeug übereinander denken.
Jetzt hört doch auf und hört uns zu. Haltet die Klappe und gebt endlich Ruhe. Ihr habt nichts geschnallt, wir griffen gar nicht. Das ist super fix, das klappert und klappert ständig auf und zu. Jetzt haltet die Klappe und gebt endlich Ruhe.
Ihr Katzen, ihr Wölfe, ihr seid so toll. Immer gleich kämpfen, das bringt's voll. Versucht doch mal ein bisschen locker zu sein. Benutzt doch zur Abwechslung euer Gehirn. Oder ist da nichts hinter eurer Stirn? Probiert's mal mit Denken, traut euch zu fragen, kommt zum Glauben, dass das schwerer ist, als zuzuschlagen.
Also, ich hab mich gestern total verlaufen. Und wenn ich Mock nicht getroffen hätte,
ich hab mich auch hoffnungslos verirrt. Und wenn ich Tinker nicht getroffen hätte,
dann wären wir wahrscheinlich beide vor Angst gestorben.
Und dann sind wir dem Katzenwolf begegnet.
Und der hat uns überhaupt nicht gefressen.
Ganz im Gegenteil.
Ich habe die beiden heimgeführt und ich bin nicht viel anders, ja, das haben sie gespürt. Bin halb Katze, halb Wolf, ja, das wurde ihnen klar, bin was Besonderes, aber keine Gefahr.
Am Schluss haben wir außerdem laut gelacht über alles, was Katzen von Wölfen gedacht.
Und wie Wölfe die Katzen zu Teufeln gemacht, was war das bescheuert, was haben